Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, und es war die Meldung in der Eskalation im Nahen Osten. Ayatollah Khamenei ist tot. Aber wie der Schlag gegen das Staatsoberhaupt des Iran eigentlich gelang, darüber wird ja spekuliert. René Steuder aus unserer Nachrichtenredaktion, ne?
Ja, angeblich wurde er ganz gezielt durch einen Luftschlag getötet. Ja, und damit ist die zentrale Führungsfigur der Islamischen Republik ausgeschaltet. Wie es nun weitergeht im Land und welche Reaktionen der Tod Khameneis ausgelöst hat, berichtet Iran-Korrespondent Sebastian Felser.
Es war am frühen Morgen, als das iranische Staatsfernsehen den Tod des obersten Führers des Landes verkündet hat.
Hazrat Imam Khamenei, ba nushidan shahd gubaray shahadat, dar mah mubarak Ramazan, be malakut a'la peyvast. Shuray ali amniyat milli.
Nicht alle iranischen Medien haben die Nachricht so gefasst vorgetragen. Die TV-Moderatorin Maryam Azarkhirim sagte im englischsprachigen Programm des Staatsfernsehens:
This is not over. Trump is going to pay a price.
Das hier ist nicht vorbei. Trump wird dafür bezahlen. Ein Preis, den noch kein US-Präsident und kein Zionist bezahlt hat. Trump wird schon sehen, denn Rache kommt und die Rache kommt bald. Damit wiederholte sie die Drohungen, die auch schon die iranischen Revolutionsgarden als Reaktion ausgesprochen hatten. Von dort hieß es wörtlich, die Mörder des Imams der Nation werden einer harten, entschiedenen und abschreckenden Strafe nicht entgehen. Zeitgleich musste das Regime zahlreiche weitere Verluste einräumen. Der Kommandeur der Revolutionsgarden gehört dazu, der Generalstabschef und weitere hochrangige Militärs, die sich laut iranischen Angaben zu einer Sitzung des Verteidigungsrates getroffen hatten. Noch am Vorabend hatte sich Irans Außenminister Abbas Araghchi in einem Interview des US-Nachrichtensenders NBC demonstrativ gelassen gezeigt. Alle sind auf ihren Posten und wir kümmern uns um die aktuelle Situation. Alles ist in Ordnung. Von dieser Darstellung musste das Regime dann schrittweise abweichen bis zur Bestätigung der massiven Verluste in der iranischen Führung am Sonntagmorgen. Neben der offiziellen 40-tägigen Staatstrauer und der Entrüstung bemüht sich das Regime nach außen zu tragen, dass alles seinen geordneten Gang gehe. Parlamentspräsident Ali Larijani verkündete, der Übergang werde nun durch Präsident Masoud Pezeshkian, den Chef des Justizsystems sowie einen Juristen des Wächterrats gestaltet. Die iranische Bevölkerung reagiert sehr unterschiedlich. Wo das Regime genug Anhänger mobilisieren kann, produziert es Bilder von Motorradkonvois und Trauerkundgebungen für Khamenei. Gleichzeitig berichten Nachrichtenagenturen von Studierenden und anderen oppositionsnahen Gruppen, die sich aus Angst vor Repressionen aktuell nicht öffentlich zeigen, sich aber über den Tod des Ayatollahs freuen. Im Zentrum von Teheran sind am Vormittag wieder massive Luftschläge, offenbar von israelischer Seite erfolgt. Bilder aus der Stadt zeigen Explosionen an mehreren Stellen der Stadt und Kampfflugzeuge am Himmel. Das israelische Militär spricht davon, Regierungseinrichtungen unter Beschuss genommen zu haben. In den Wohnvierteln dagegen ist es vergleichsweise ruhig. Menschen stehen auf den Dächern und blicken auf die aufsteigenden Rauchsäulen. Angesichts der Angriffe dürften sich aber auch heute wieder viele Menschen aufmachen und versuchen, die Stadt zu verlassen.
Und jetzt gibt es weitere Meldungen des Tages im Überblick. Und wegen der Lage im Nahen Osten könnten Öl und Benzin für Verbraucher teurer werden. Rohstoffhändler gehen davon aus, dass die Rohölpreise morgen an den Börsen deutlich steigen. Es gibt Berichte über eine Sperrung der Straße von Hormus. Viele Tanker mit Öl oder Flüssiggas warten in den umliegenden Häfen. Belgien hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen Öltanker der russischen Schattenflotte geentert. Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, hieß es. Der Tanker wurde zum Hafen von Seebrügge eskortiert und beschlagnahmt. Und in der Nähe von Güstrow haben zwei 15-jährige Jugendliche heute Morgen versucht, einen Radlader und einen Transporter zu stehlen. Nach Polizeiangaben hatten sich die Jugendlichen zuvor mit einem Auto auf einem Feld festgefahren. Mit dem gestohlenen Radlader wollten sie das Auto offenbar rausziehen. Dazu kam es aber nicht mehr, weil ein Zeuge die Polizei informierte. Die brachte die Jugendlichen zu ihren Eltern. Es ist 13 Uhr und gleich 5 Minuten. Sie hören die Mittagsschau kompakt hier auf NDR1. Radio MV. Prora. Das ist der große, von den Nationalsozialisten geplante, kilometerlange Bau auf Rügen. Seit den 2000er Jahren hat der Bund die 5 Blöcke an Privatinvestoren verkauft. Nur ein kleiner Teil soll einem Ausstellungszentrum vorbehalten sein, das Bund und Land gemeinsam finanzieren wollen. Doch nun könnten Fördergelder des Bundes verfallen. Martina Radke aus dem Vorpommern-Studio. Wie kommt's denn dazu?
Also Bund und Land hatten sich 2021 darauf verständigt, das Ausstellungszentrum im Block 5 der Anlage gemeinsam zu finanzieren, mit je 6,85 Millionen Euro. Dort soll es darum gehen, die Baugeschichte während der NS-Zeit und die dahinterstehende Idee der Gleichschaltung wie auch den Aspekt der DDR-Militärgeschichte zu reflektieren. Denn viel zu sehen ist nach dem Bauboom in Prora davon nicht mehr. Jetzt, 2026, sind 5 Jahre vergangen und dann kommen nicht abgerufene Mittel des Bundes auf den Prüfstand. Ziel dieser Regelung sei es, dass Projekte nach Bereitstellung der Haushaltsmittel zügig umgesetzt werden, heißt es vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Bislang habe das Land noch keinen prüffähigen Antrag vorgelegt, aufgrund dessen auch über zusätzliche Mittel entschieden werden könne. Denn die anfangs mit 13,7 Millionen Euro bezifferten Baukosten werden inzwischen auf über 20 Millionen Euro geschätzt.
Und was sagt jetzt das Land dazu?
Das Land kommt aufgrund der baulichen Herausforderung mit den Planungen nur langsam voran. Stefan Wenzel, Abteilungsleiter im Finanzministerium, sagt dazu:
Das Hauptausstellungsstück ist das Gebäude. Und an das muss man rangehen. Ja, mit dem gleichen Aufwand, wie man ans Schweriner Schloss herangeht, wenn man historische Räume dort saniert oder restauriert. All diese Dinge dauern Zeit.
Auf NDR-Anfrage hieß es nun, diesen vom Bund verlangten prüffähigen Antrag könne man bis Ende des Jahres nicht vorlegen. Aber man wolle eine Verlängerung beantragen, damit Fördermittel nicht verloren gehen.
Seit Jahren wird ja auch über das Ausstellungszentrum finanziert vom Land und Bund diskutiert. Wie kommt es denn vor Ort an, dass sich die Planungen, ja, sagen wir mal so, ewig hinziehen?
Also 2018, das war vor 8 Jahren, gab es eine erste Machbarkeitsstudie. Das Dokumentationszentrum Prora, ein privater Trägerverein, der sich über Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Projektförderung finanziert, sieht die aktuellen Verzögerungen mit Sorge. Gerade auch mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst. Dazu die Leiterin Katja Lucke.
Wir wissen, was Erinnerungskultur für die AfD heißt. Die Begriffe sind hier Schuldkult und Vogelschiss. Wir können da nicht damit rechnen, dass solche Projekte dann noch nach wie vor den entsprechenden Stellenwert haben, die sie haben sollten.
Und dort wünscht man sich, dass Land und Bund für Prora als Geschichts- und Bildungsort endlich einen staatlich gesicherten Rahmen schaffen, um auch Umdeutungen dieses historisch vielschichtigen Ortes entgegenzuwirken.
Das Dokumentationszentrum Prora auf Rügen steht offenbar auf der Kippe. Informationen, das waren das von Martina Radke. Feuerwehr befreit Pferd aus Notlage, Hund aus brennendem Haus gerettet. Ja, Schlagzeilen wie diese sind immer wieder zu hören. Freiwillige Feuerwehrleute helfen bei ihren Einsätzen auch Tieren. Dafür sind sie aber, in der Regel muss man sagen, gar nicht geschult. Ein Pilotprojekt in Vorpommern-Greifswald will das ändern. Dort werden gerade ehrenamtliche Feuerwehrleute zu Tierrettungssanitätern ausgebildet. Susanne Moll in unserem Vorpommern-Studio. Wer hat denn diesen Kurs ins Leben gerufen?
Die Tierrettung Vorpommern-Greifswald hat das Projekt initiiert und sie bezahlt es auch. Der Kurs mit Theorie- und Praxisteil und entsprechenden Prüfungen kostet pro Teilnehmer rund 900 Euro. Das sei es ihnen aber wert, sagt Klaus Kraft von der Tierrettung. Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehrleuten funktioniere gut. In Gesprächen ist aber immer wieder der Wunsch der Rettungskräfte aufgekommen, Tieren besser helfen zu können. Das spiegelt auch die Resonanz wider. Etwa 120 Feuerwehrleute hätten sich angemeldet, so Kraft. Zunächst können aber nur 25 Tierrettungssanitäter ausgebildet werden. Darunter sind auch 3 Rettungsschwimmer.
Was fehlt den Feuerwehrleuten bisher?
Es geht zum einen um erste Hilfe für Hund, Katze, Pferd, Esel, was auch immer. Aber auch um den eigenen Schutz der Feuerwehrleute. Gerade in Ausnahmesituationen wie einem Brand ist es hilfreich zu wissen, wie Tiere reagieren und wie man sich ihnen nähern kann, ohne sich selbst zu gefährden, sagt Klaus Kraft, der selbst auch ehrenamtlicher Feuerwehrmann ist.
Wie hole ich denn jetzt in einer Brandwohnung eine deutsche Dogge zum Beispiel raus? Oder wie sichere ich denn einen Seeadler, ohne mich selber zu verletzen? Oder beim Verkehrsunfall sitzen Tiere mit drin oder bei einer Wohnungsöffnung. Da gibt es so viele Einsatzszenarien.
Gerade unter diesem Aspekt begrüßt der Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald das Engagement der Tierrettung. Bis etwa Mitte April erarbeiten sich die Feuerwehrleute nun die Theorie in Online-Kursen. Dann stehen mehrere Praxistage, unter anderem mit einem Tierarzt, auf dem Programm.
Informationen waren das von Susanne Moll aus unserem Vorpommern-Studio.
Dankeschön.